Wenn man jetzt durch die Gegend fährt, entdeckt man etwas Wunderbares. Es grünt, ja, aber auf den Wiesen entdeckt man die kleinen Osterlämpchen. Gerade heute Morgen, als ich hergefahren bin, wieder, das sind diese kleinen kuscheligen Dinger, die zu Ostern da geboren worden sind und die knuddeln sich an die Mama ran und dann liegen die da so zufrieden gemeinsam in der Sonne auf der grünen Wiese. Erinnerte mich an ein neues Familienmitglied von meiner Nichte, die hat überraschenderweise nochmal Nachwuchs gekriegt, die anderen Kinder eigentlich schon aus dem Gröbsten raus, wie man so sagt, und dann kam nochmal Nachzügling. Und auch da, wenn man dann so dieses kleine Würmchen dann so hat, das ist so ein wunderschönes Gefühl, das eigentlich so uns glücklich macht. Ob es dann das eigene ist, das du hegst und pflegst, oder ob es einfach das Zuschauen ist und dieses Merken von Ur- und Grundvertrauen, das da ist. Kein Kind, kein kleines Lamm macht sich Gedanken um die Zukunft. Wenn der Magen knurrt, wird geblökt oder geschrien und die Milch gesucht. Und dann geht's weiter. Ganz unkompliziert. Ich wurde heute schon gefragt, was mein Predigttext ist, und ich habe so ein bisschen zurückgehalten. Du hast es gemerkt, ich wusste es gar nicht. Ich habe eigentlich drei Bibelwörter, die ich als Grundlage stellen will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selbst gespannt, wo der Heilige Geist uns hinführen will. Ich habe zwar eine ausgearbeitete Predigt, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich damit zu Ende komme. Vielleicht will Gott uns in eine andere Richtung führen. Ich möchte heute Morgen wirklich offen sein und mich wirklich dem Geist Gottes unterstellen, wo er uns hinführen möchte. Und von daher werdet ihr euch vielleicht wundern über diese drei Bibelworte, die so total unterschiedlich sind. Aber lass uns mal schauen, wohin uns die Reise bewegt. So unterschiedlich sind die nämlich gar nicht. Wir fangen ganz vorne an. Also keine Angst, ich predige heute nicht die ganze Bibel, so lange braucht ihr nicht da sein, ja? 1. Mose, 1. Kapitel, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und als Weib. Und dann schauen wir im 2. Kapitel, geht's dann weiter. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Die zweite Bibelstelle, die ich uns vorlesen möchte, die kennt ihr alle. Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und nun schauen wir uns auch noch die dritte Bibelstelle an. Das ist wieder etwas ganz was anderes. Und zwar lesen wir das in dem Hohen Lied. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Du bist schön in meinen Augen und deine Augen sind wie Taubenaugen. Siehe, mein Freund, du bist schön und lieblich. Unser Lager ist grün. Gehen wir nochmal zurück zu den kleinen Lämpchen. Geschaffen, um auf der grünen Wiese das Gras abzumähen, in der Sonne zu stehen, manchmal auch im Regen. Es beginnt alles immer wieder mit einem Schöpfungsakt. Interessant Und auffallend ist, wenn wir den Schöpfungsakt in 1. Mose genau lesen, ist, dass wir Männer anders geschaffen wurden als die Frauen. Gut, ich denke jetzt nicht an die Rippe oder so. Ja, also ich habe, glaube ich, gleich viel wie du. Ja. Ach, ich habe auch verkehrt geguckt. Nein, aber ist euch schon mal aufgefallen, dass von dem Adam steht, dass er aus dem Acker geformt wurde und aus dem Acker gemacht wurde? Und da steht nichts drumherum. Und dann setzt ihn Gott in den Garten und dann macht er die Eva. Das heißt, der Adam kommt aus dem Ödland und die Eva kommt aus dem Garten. Wie unterschiedliche Schöpfungsgeschichten. Das überlesen wir so gerne. Aber genau darin steckt ja auch unsere Unterschiedlichkeit. Der Adam, der aus diesem Öden geschaffen worden ist, der möchte etwas erobern. Der möchte natürlich raus aus dem Öden. Oder ihr Adams, wollt ihr immer nur auf dem Acker herumhopsen? Und die Eva in den Garten versetzt, hat ganz andere Bedürfnisse. John Eldred schreibt in einem seiner Bücher, ich glaube, es ist Der ungezähmte Mann, dass wir Männer eigentlich drei Bedürfnisse haben. Eine Schlacht gewinnen, ein Abenteuer bestehen und eine Prinzessin erobern. Da steckt etwas dahinter. Aber genau diese Unterschiedlichkeit, die wir hier entdecken, die sorgt schon für die ersten Komplikationen. Ich kann mir vorstellen, wenn der Adam da so vom Feld nach Hause gekommen ist mit Schmutzklumpen an den Schuhen, dass die Eva gesagt hat, abputzen. Und dass der Adam gesagt hat, du musst immer so nörgeln. Was gibt's denn heute zu essen? Vielleicht jetzt lustig. Aber unser Leben in unserer Vielfalt sehnt sich danach, auch diese Vielfalt leben zu dürfen. Was wir seit Jahrzehnten beobachten, ist eine Gleichmachung unserer Gesellschaft. Die Feminisierung unserer Gesellschaft als Schlagwort. Männer müssen weiblicher sein, müssen ihre zarte Seite raushängen, müssen sich genauso um Windeln wechseln kümmern wie um Müll raustragen. Alles okay. Sag nichts dagegen. Ich bin keiner, der sagt, die Frau gehört hinter den Herd. Liebe Frauen, keine Angst. Wird nicht meine Predigt sein. Ja? Trotzdem, dieser ganze Weg hat dieses, ich liebe Abenteuer, ich möchte etwas erobern, unterdrückt. Und alles, immer wenn etwas unterdrückt wird, werden Wunden geschlagen. Oft sind es große Wunden, oft sind es kleine Wunden. Schaut, Gott hat hier etwas aufgebaut. Und wenn wir in die Schöpfungsgeschichte weiterlesen, entdecken wir, dass der Teufel sich nicht lange Zeit gelassen hat, um das niederzureißen, was Gott aufgebaut hat. Und er kommt genau daran, ja, ich habe was Schönes, aber man könnte es ja noch schöner gestalten. Oh, ich liebe meine Frau, wenn sie wieder mal die Wohnung umräumt. Aber ich könnte mich aufregen, wenn ich dann die Sachen nicht finde. So, versteht ihr mich? Und sie möchte es immer noch, das können wir doch noch schöner. Und mittlerweile sind wir so übereingekommen, dass ich sage, mach. Und ich freue mich dann einfach über das Resultat. Der Weg dahin würde uns entzweien. Aber über das Resultat freue ich mich. Und ich habe mich gerade vor einer Woche mit einer Mitte 30-jährigen Frau unterhalten, dass in der Verschiedenheit zwischen Mann und Frau eine unendlich große Anmut liegt. Wenn eine Frau Frau ist, das ist für mich als Mann anmütig. Und ich glaube auch, ich versuche mich jetzt in euch Frauen hineinzuversetzen, wird mir wahrscheinlich überhaupt nicht gelingen. Aber ich glaube auch, wenn ein Mann sein Mann steht, du kannst dich auf den Kerl verlassen, dann ist da auch eine gewisse Anmut drinnen. Und jetzt sind wir auf dem Weg. Jetzt sind wir auf dem Weg, die Schöpfung einzunehmen. 1. Mose sagt uns ganz klar den Auftrag von Gott. Macht euch diese Welt untertan. Seid fruchtbar, mehret euch. Herrscht über sie. Ein klarer Auftrag. Aber in diesem Weg, in diesem Prozess, in dieser Unterschiedlichkeit, die wir entdecken, entdecken wir auch, wie schwer uns das fällt. Und wie wir manchmal den anderen nicht verstehen und wie wir dann, statt den anderen versuchen zu verstehen, manchmal bissig werden. Oh, das wollen wir gar nicht. Aber so ein schnelles Wort. Oh, du schon wieder. Verstehst das denn gar nicht? Oh, ich bin so müde und du willst immer mehr. Alles diese kleinen Dinge sind wie kleine Pfeile, die in uns hineingeschossen werden. Oh ja, manchmal fordert uns das Leben noch richtig mehr ab. Und wenn der Teufel große Pfeile schießen kann, manchmal vielleicht sogar Brandpfeile, auch dann macht er das. Und du zuckst zusammen mit so einem Pfeil in der Brust. Ich glaube, diese Predigt könnte ich nicht zu 20-Jährigen halten. Weil die sind noch vorm Leben und die spüren von diesen kleinen Verletzungen vielleicht gar nichts. Was du im Laufe der Zeit und was ich im Laufe der Zeit einfach schon mit im Gepäck haben. Wenden wir uns mal dem Hohen Lied zu. Welch ein ganz anderes Bild zeigt uns hier der Freund und die Freundin. Wir rufen Jesus zu in höchster Anbetung. Wie schön bist du, wie schön bist du. Und er sagt uns genauso, ich liebe dich, nur dich, dich liebe ich. Nun legen wir doch mal diese beiden Bilder übereinander und gucken mal, wo sind sie deckungsgleich. Entdecken wir mehr Gleichungen oder mehr Verschiedenheiten? Von dem, wie das Leben uns geprägt hat, wie das Leben mitspielt und wie die Absicht Gottes und eigentlich auch unser Herzenswunsch ist. Und so komme ich zum Psalm. Wir wissen nicht, wer diesen Psalm geschrieben hat. Es steht keine Überschrift, es steht keine Handlung, ob das jetzt David war oder ein anderer Psalmschreiber. Aber das ist eigentlich auch gar nicht wichtig. Der Name wird hier nicht erwähnt. Wir entdecken aber in diesem Psalm, es muss wohl ein gläubiger Christ gewesen sein, der diesen Psalm geschrieben hat. Also du und ich können uns heute Morgen darin entdecken. In all unserer Unterschiedlichkeit entdecken wir. Und wir entdecken in diesem Psalm, da ist ein Mensch, der gerade Schwierigkeiten durchlebt. Der verletzt ist. Der vielleicht gefangen ist in irgendwelchen Dingen, der unter Zwängen liegt. Und der eigentlich resigniert hat. Und in seiner Resignation hält er inne, wird er ruhig. Ich bin ja im Moment gerade in ärztlicher Begleitung, weil ich so ein bisschen überzogen habe, was meine Kraft angeht, und mein Arzt bringt mir gerade bei, wie ich wieder ruhig werden kann. Geh spazieren, aber was du früher in einer halben Stunde gemacht hast, lass dir 3 Stunden Zeit. Ich. Langsam. Geht gar nicht. Lieber Arzt, meinst du das ernst? Guck dir einen Kugelschreiber an. Nicht eine Minute, 10 Minuten. Und danach nochmal 10. Hallo, sag mal, wo bin ich denn, lieber Arzt? Das wirst du mir doch nicht antun. Doch, wir müssen zu einem Stopp kommen. Eigentlich hat er recht. Und mittlerweile merke ich, wie gut mir das tut. Aber ich wollte es nicht. Ich bin einer, der erobern will. Ich bin im Ödland geboren. Mein Leben ist Abenteuer. Dieser Psalmschreiber ist genau an diesem Punkt, dass er nur noch da sitzt und in die Berge guckt. Was machen die Berge? Die gucken ganz still zurück. Da rührt sich nichts. Wie so ein Kugelschreiber, den du 10 Minuten anguckst. Und du fragst dich, was soll das Ganze? Ich hab doch eine andere Berufung. Ich bin doch zu etwas geschaffen, was ich etwas bewegen soll. Ich will was verschönern. Ich will Ästhetik haben und nun entgleiten mir alle Mittel, alle Möglichkeiten. Und wenn ich was tun will, schreien auch noch alle blöd herum. Und dann sitzt du da und guckst die Berge an und fragst dich, wo soll das denn noch hingehen? Und ganz leise, fast unhörbar, fast flüsternd, kommt in dir die Frage auf, woher kommt denn meine Hilfe? Und ebenso zart und sanft macht sich dieser Gedanke in uns breit. Ja, meine Hilfe kommt von dem Herrn, Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieses Aufschauen zu den Bergen ist in erster Linie ein Wegschauen von den Menschen. Ein Wegschauen von meinen und von deinen Möglichkeiten. Aber wir haben ja so viel Wissen. Und wir können uns so viel Wissen aneignen. Und wenn du wolltest, könntest du jetzt dein Smartphone rausholen und gucken, ob das, was ich sage, auch stimmt. Klar, könntest du. Wir wollen immer etwas selbst bewegen. Wir wollen etwas schaffen. Wir wollen fortwährende Aktionen. Die Erkenntnis kommt so langsam, dass manchmal doch weniger mehr wäre. Hallo, guck doch mal nur die Berge an. Guck doch mal nur auf Jesus. Und dann denke nicht, was könnte ich jetzt tun? Nee, guck doch mal nur hin. Mehr nicht. Es geht doch nicht. Ich muss doch was tun. Merkt ihr diesen Zwang, der in uns steckt? Diesen Drang, der in uns steckt? Aus der Heimat unserer lieben Schwester Elena kam ein junger Mann in Gottesdienst, hat sein Leben Jesus gegeben und hat gesagt, das ist es. Ich hab's gefunden. Und dann kam er mehrere Wochen brav zum Gottesdienst und eines Tages blieb er weg. Und der Pastor, der den jungen Mann schon mittlerweile kennengelernt hat, als treuen Mann, der es ernst meint mit Gott, hat sich gewundert. Und dann kam er auch die zweite Woche nicht. Und die dritte Woche auch nicht. Und nach einer vierten Woche ist der Pastor mal nachschauen gegangen, wo der junge Mann bleibt. Oh, ich liebe Pastoren, die den anderen nachgehen. Viel zu selten heute. Und dann findet er ihn zu Hause. Und dann sagt er, was ist los? Ich hab dich vermisst. Du warst doch so treu und hast Gott so geliebt. Warum bist du nicht da? Ja, sagt der Pastor, da hast du Schuld. Wie, ich hab Schuld, meint der Pastor. Ja, du hast das letzte Mal was gepredigt und ich wollte dir gehorchen, ich wollte das umsetzen, aber ich kann's noch nicht. Ich bin jetzt noch am Lernen und wenn ich's gelernt habe, komme ich wieder, damit ich was Neues lerne. Merkt ihr, wie weit dieses Denken von unserem Denken weg ist? Ja, wir haben was kapiert, wir gehen das sonntags morgens aus dem Gottesdienst. Oh, wunderbar, und der Heilige Geist war da. Aber bevor wir noch anfangen, das Gelernte oft umzusetzen, kommt schon der nächste Impuls und der nächste und der nächste und der nächste. Ja. Und das eine haben wir noch gar nicht kapiert. Und was uns Gott heute Morgen, glaube ich, sagen möchte, ist, kapier doch, es geht nicht darum, dass du etwas leistest. Kapier doch, es geht doch darum, um diese immense, großartige, über alles überragende Intimität, die ich mit dir pflegen möchte. Im Garten, in der Schöpfungsgeschichte, merkst du das? Gott selbst kam jeden Abend und ist mit ihnen unterwegs gewesen. Jeden Tag eine Begegnung mit Gott. Hand aufs Herz. Wann hatte ich die letzte Bewegung mit Gott? Begegnung mit Gott. Ist eine Woche her? War es im letzten Gottesdienst? Ist es 3 Tage her? War es in der Bibelstunde? Oder ist es Monate her? Weil die Gottesdienste, die Bibelstunden, die stille Zeit so an uns vorbeigerauscht sind, dass wir ihn ihm gar nicht mehr entdeckt haben. Er kommt jeden Abend, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Die Intimität seiner Liebe möchte er uns zeigen. Ich begehre dich wie nichts anderes. Du bist schön, meine Freundin. Und unsere Antwort, schön bist du, Bräutigam. Und er entdeckt in uns die Anmut der Schöpfung und wir entdecken in ihm die Anmut von seiner Liebe. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der eine Antwort findet. Aber die Antwort sollte nie so ausfallen, okay, danke, jetzt habe ich wieder Kraft, die Ärmel hochzukrempeln. Ist doch oft die Antwort, die wir uns wünschen, oder? Ich bin so kraftlos, könnt ihr mal für mich beten. Warum? Damit ich wieder loslegen kann. Und irgendwann wieder an dem Punkt bin zu schreien, woher kommt meine Hilfe? Wie schön, wenn wir entspannt sein dürfen und wissen, wir dürfen auch anders leben. Wir dürfen in allererster Linie ihn, unseren Freund, suchen. Wenn wir die Bibelstelle weiterlesen, was entdecken wir denn noch? Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Der Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schläft, noch schlummert euer Hüter. Hast du schon mal überlegt, wie viele Stunden in der Woche Gott arbeitet? 37,5 Stunden ist doch Tarif, oder? Gott bindet sich nicht an Tarife. Er ist unendlich für dich da. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Er bindet auch uns nicht an Tarife. Er sagt, nee, also noch eine halbe Stunde solltest du die Woche schon noch beten. Sondern er sagt, ich habe Sehnsucht nach dir. Und kein verliebtes Paar guckt auf die Uhr. Und wie viele Termine sind aus Liebe übersehen worden? Wie viele Züge sind alleine gefahren? Der nächste kommt ja in einer Stunde. Mein Ticket gilt auch für den nächsten. Komm, wir brauchen noch die Zeit. Wir Männer, wir sind ja, und das ist ja die Unterschiedlichkeit, so gestrickt, wir suchen nicht nach fremder Hilfe, wir versuchen uns selbst durchzusetzen. Und die schwierigsten Zeiten im Leben eines Mannes sind die Zeiten, wenn und wir kraftlos sind, wenn wir nicht so können, wie wir wollen, wenn alles das nichts nutzt. Dann kommen wir an den Punkt, woher kommt denn meine Hilfe? Ich bin überzeugt, dass Gott es zulässt, dass im Leben eines jeden ein oder zwei oder mehrmals dieser Punkt kommt. Ich glaube, ohne diesen Punkt würde uns etwas Gewaltiges fehlen in unserem Leben. Oh, wir ärgern uns oft über Dinge, die uns zustoßen oder sonst irgendetwas. Warum ärgern wir uns? Gott will uns einen Weg führen. Er will uns erziehen, er will uns an einen Punkt bringen. Komm noch zur Ruhe. Genieß doch das Leben mit mir. Und dann merkst du plötzlich, dass Beziehung, Intimität zu Jesus wieder Lust wird und nicht ein Termin im Terminkalender, den, weil ich ja treu bin, weil ich ja etwas bewegen will, auch anhalte. Wir lesen in Lukas 12: Ich sage aber euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesen nichts weiter tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Pfennige verkauft? Und nicht einer von ihnen ist von Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. So fürchtet euch nun nicht, ihr seid viel mehr als die Sperlinge. Ich sage euch aber, jeder, der mich vor den Menschen bekennen wird, den wird auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Was wir hier entdecken ist, Gott vergisst mich nicht. Egal, ob ich Leistung bringe oder ob ich keine Leistung bringe, er sagt mir, ich bin es wert, dass er sich um mich kümmert. Hallo? Kann das in unsere Herzen rutschen? Ich bin es wert, dass er sich um mich kümmert? In unseren 38 Jahren Ehe, die am 2. Juni 39 Jahre werden, haben wir manchmal das Problem gehabt, dass wir einander Dinge gesagt haben, die der andere nicht mehr geglaubt hat. Ja, da gab's Phasen, wenn man gesagt hat, ich liebe dich, dass der andere gesagt hat, ach komm, hör doch auf. Weil vielleicht unsere Daten mal auch gerade damit nicht übereinander gestimmt haben. Das ist okay, zu sagen, tu doch erst mal was, beweis es mir doch. Wie schön, dass es auch immer wieder die anderen Zeiten gibt, dass wir das gerne hören, dass wir uns freuen, wenn der andere uns sowas sagt. Aber beides gibt es und das steckt so in uns Menschen. Beweis das doch, dass du mich liebst. Welchen Beweis, frag dich das heute Morgen, möchte Gott heute Morgen von dir, dass du ihn liebst? Ja, ich höre nichts. Fällt euch nichts ein? Auf jeden Fall keine Leistung, oder? Keine Leistung. Sehnsucht. Ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich, dass du mir sagst, ich liebe dich. Ich sehne mich danach, dass du hörst, wenn ich dir sage, ich liebe dich. All diese Dinge, die oft da sind. Stattdessen versuchen wir, mit den Verletzungen, die in uns sind, einigermaßen klarzukommen und durchs Leben zu schleichen. Die großen Verletzungen haben wir vor Gott gebracht. Da, wo uns die dicken Pfeile getroffen sind, haben. Ja, das haben wir entweder bereut, Buße getan. Wir haben diesen Leuten, die uns verletzt haben, verziehen. Haben wir alles hinter uns. Aber das sind die kleinen Pfeile. Und jetzt passiert Folgendes. Ich will mich Jesus nähern. Ich will zu ihm laufen. In meinem Rücken stecken diese ganz kleinen, winzigen Pfeile, so mit Widerhaken und mit dem Band dran. Und irgendwann kommt der Punkt, da ist das Band gespannt. Dinge, die dich jahrelang in Ruhe gelassen haben, sind plötzlich da. Der Teufel versteht es wunderbar, uns an der langen Leine zu führen. Jahrelang hast du Verletzungen nicht mitgekriegt, aber in dem Moment, wo du wirklich diese klare, diese innige Intimität mit Gott suchst, sind die Reißleinen da. Und du merkst, da gibt's auch so viel, was mich zurückhält. Schmerz, Versagensängste, Zukunftsängste. Zu merken, ich bin nicht gut genug für meinen Freund und was alles da ist. Und der Teufel zieht uns. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, heißt, ich bleib erstmal still. Solange ich mich nicht bewege, werden diese Fäden, die in mir sind, keinen Widerstand leisten. Aber ich habe entdeckt in meiner Bewegung, wie sie da sind, wie sie mich gefangen halten. Und jetzt darf ich sagen, woher kommt meine Hilfe? Gott, da gibt's noch so viel in mir, das ich noch gar nicht kapiert habe, dass ich nicht entdeckt habe, wo noch so viele Hindernisse sind, die ich noch gar nicht beschreiben kann, aber die da sind, die ich merke, die mich in diesem Punkt ganz intim mit dir zu sein hindern. Kannst du die durchbrechen? Und dann fangen wir an, befreit von jedem einzelnen dünnen Seil loszulaufen. Das ist vielleicht so eine Sünde, die man gar nicht mehr sieht. Ach, du hast dir irgendwann mal angewöhnt, aus einem guten Verständnis, weil du andere nicht verletzen wolltest, Notlügen zu sagen. Dein Wunsch war edel, du wolltest nicht verletzen. Also hast du bei Situationen, die eigentlich schlimm waren, gesagt, ach komm, das ist nicht so schlimm, das wird schon wieder. Es war eine Lüge, es war schlimm, du hast es gesehen. Und dann hat sich so etwas verfestigt in dir und du kommst nicht mehr aus diesem Trott. Es gab einen Mann, der hat mal einen Versuch gemacht, 3 Monate lang nicht zu lügen. Er hat fast seine ganzen Freunde verloren. Ein Buch darüber geschrieben, wie schwer das ist, nicht zu lügen. Und Wissenschaftler sagen, dass wir alle über 100 Mal lügen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Wie geht's dir? Ach gut, dir geht's saudreckig. Warum sagst du das nicht? Und so viele Kleinigkeiten. Das können kleine Fäden sein, die dich halten. Ich möchte jetzt nicht auf einzelne Details eingehen, möchte ganz einfach sagen, Gott möchte sich, wie er sich um die kleinen Sperlinge kümmert, auch um dich kümmern. Wisst ihr, im Psalm 119, Vers 76 lesen wir, deine Gnade soll mein Trost sein, so wie du es deinem Diener zugesagt hast. Und da entdecken wir eine Fortführung von diesem Gedanken. Deine Gnade, was ist denn Gnade? Wir alle wissen, was Gnade ist. Wir haben sie erfahren, als wir uns zu ihm gewandt haben, Erlösung erfahren haben. Vergebung von Schuld, ohne dass du was dazu getan hast. Aber wir sind in diesem Gnadenverständnis oft stehen geblieben an dem Punkt der Erlösung. Gott möchte aber uns seine Gnade auch schenken in dem Punkt der Befreiung. In dem Punkt, dass Dinge von uns abfallen dürfen, die uns hindern, diese innigste Nähe von ihm zu suchen. Zweiter Chronik 16, Vers 9. Die Augen des Herrn schauen durch alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Was würde uns ein Partner nützen, der sagt, ich bin froh, dass du die Kohle heimbringst, aber mehr will ich nicht von dir. Bin froh, dass du das Haus putzt, aber mehr will ich nicht von dir. Was würdet ihr von solchen Beziehungen halten? Aber ist nicht unsere Beziehung manchmal ähnlich? Ich bin froh, dass du mich erlöst hast. Wisst ihr, wie ich auf diese Gedanken kam? Eigentlich war der Ursprung meiner Gedanken für diesen Gottesdienst was ganz was anderes. Ich wollte eigentlich darüber predigen, über den Lohn im Himmel. Mache ich vielleicht auch nochmal. Über den Lohn im Himmel. Und dann kam ich darüber, wie oft wir uns diesen Lohn erarbeiten wollen. Und dann kamen solche Gedanken. Und dass der Lohn im Himmel ist erstmal auf die Seite geschoben. Also wenn er mal kommt, dann wisst ihr, das ist eine Predigt, die ziemlich lange Vorbereitung gebraucht hat. Manchmal muss man mit Gedanken auch schwanger gehen. Manchmal ist man schwanger, schwanger. Wisst ihr, was das heißt? Schwanger, schwanger sein? Wenn eine Frau schwanger, schwanger ist, dann weiß sie vielleicht schon, dass sie schwanger ist. Aber sie erzählt's noch keinen. Sie geht mit dem Gedanken, noch schwanger es erzählen zu wollen. Meine Frau war einmal schwanger, schwanger. Nachdem wir das Problem hatten, dass meine Frau auch Fehlgeburten hatte, da war dann irgendwann der Punkt, 3 Verheißungen, ihr werdet noch Kinder kriegen. Und als sie wieder schwanger war, hat sie gesagt, nee, wir erzählen das noch nicht. Schwanger, schwanger, aus Angst, es könnte mal wieder nicht klappen oder schief gehen. An einer anderen Stelle entdecken wir in der Bibel, die Augen des Herrn suchen den ganzen Erdkreis ab nach Leuten, die ihn suchen. Das ist die Beziehung, die Gott möchte. Ja? Habt ihr euch mal überlegt, warum dem Hiob alles weggenommen wurde? Der Teufel hatte recht, indem er gesagt hat, ja, du hast ihn mit allem ausgestattet, was man zum Leben braucht. Ist doch leicht, wenn er dir nachfolgt. Und Gott hat gesagt, ich will dir mal zeigen, was sein Herz ist. Alles weggenommen,
zu zeigen, er folgt mir immer noch. Er liebt mich.
Oh, wir können nicht erahnen, wie Gott uns liebt. Hätte Gott ein Portemonnaie, wäre mein Bild in seinem Portemonnaie. Hätte Gott einen Kühlschrank, würde mein Bild an seinem Kühlschrank klemmen. Und deins auch. Er liebt uns über alles. Aber das zu begreifen, da hakt's. Lasst uns einfach zu ihm laufen, zu ihm rennen. Nochmal eine Geschichte aus Afrika. Ein afrikanischer älterer Christ, er sagte, bis zu meinem 20. Lebensjahr besaß ich nicht viel mehr als meine Kleidung, meinen Stolz und meinen Appetit. Vom 20. bis zum 50. Lebensjahr war ich wie eine Elster und schleppte alles nach Hause, was mir gefiel und was ich mir leisten konnte. Vom 50. bis zum 60. Lebensjahr schaute ich mich um und genoss die Dinge, die mir gehörten. Und dann, zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr, stellte ich fest, dass es mir anfing, Spaß zu machen, all diese Dinge, die ich herangeschafft hatte, zu verschenken. Jetzt, mit 70, habe ich erkannt, dass mir nur drei wichtig sind, Dinge wichtig sind. Meine Bibel, meine Brille und meine falschen Zähne. Lass uns beten, dass Gott sein Wort ganz tief uns neu mächtig macht. Es geht nicht darum, was wir leisten. Ja, Gott hat uns geschaffen, dass wir etwas leisten dürfen. Und Gott freut sich auch über unsere Leistung. Aber es ist nicht wichtig, ob ich etwas leiste. Versteht ihr den Unterschied? Es ist nicht wichtig, ob ich etwas leiste oder ob ich nichts leiste. Wir können diesen Gedanken durch die ganze Bibel verfolgen. Ich führe ihn jetzt nicht mehr aus, wir haben heute noch Abendmahl. Aber ich möchte ihn euch so tief ins Herz pflanzen. Entspannt euch. Entspannt euch. Welche Gedanken sind da? Oh, die Gemeinde würde wachsen, wenn. Nee, sie würde nicht wachsen, wenn. Sie ist im Augapfel Gottes. Kannst du das einfach so annehmen? Oh, mir wird's besser gehen, wenn. Dir geht's gut? Gott kümmert sich um dich. Alles diese Geschichten, lass uns sie wegwerfen. Lass uns wegsehen von unserem eigenen Bemühen. Und wegsehen heißt gleichzeitig aufsehen. Aufsehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und ich lade dich ein. Setz dich doch bei diesem schönen Wetter irgendwo mal da oben auf den Berg und guck mal auf die Elbe. Wir haben ja keine Berge, zu denen wir hier gucken können. Die Maulwurfshügel, die wir hier haben, da können wir ja nicht sagen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Aber guck doch mal auf die Elbe. Und dann denke an nichts anderes, oh, die strömt unauflässig. Oh, ob die Liebe Gottes genauso in meinem Leben strömt. Und dann denk doch mal eine Stunde drüber nach. Mach's mal alleine, ohne dass du abgelenkt bist. Oder macht's zu zweit, aber sagt euch vorher, die Klappe halten. Ich möchte nur denken, wie die Gottesliebe unendlich durch mein Leben fließt. Unendlich, unendlich. Und vielleicht geht ihr in Gedanken bis Gestach runter an die Schleuse und ihr merkt, selbst so eine Schleuse kann das nicht aufhalten. Die Liebe strömt weiter, die sucht sich ihren Weg, sie fließt weiter. Und dann lass es zu, dass Gott dich erfüllt, wie seine Liebe in dein Leben fließt. Gestaltet etwas um, du wirst ruhig, du wirst entspannt. Und du weißt plötzlich, meine Hilfe kommt von dem Herrn, Herrn der Himmel
und Erde gemacht hat. Das wünsche ich uns heute. Amen.